你好，
China。
Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Ernst.
Ni hao, lieber Sven. Wie geht es dir?
Ni hao ma, lieber Andi.
Fei-chang-hao.
Ja, da bist du. Da bist du der Experte. Ich hätte da noch Hen-rao sagen können. Und das wäre es dann fast schon. Wenn man lange nicht mehr in China war, dann vergisst man auch die Sprache. Wenn ich jetzt wieder rüberfliegen würde, würde es wahrscheinlich wieder hier und da ein paar mehr chinesisch Brocken wieder in mein Gedächtnis zurückkommen.
Und für unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Sven gefragt, wie es ihm geht, Ni hao. Und er hat mich gefragt, wie es mir geht, Ni hao ma. Und darauf habe ich sehr gut Fei Chang Hao geantwortet. Also so, jetzt seid auch ihr eingeführt in die Materie.
So einfach kann Chinesisch sein.
Ganz genau, ganz genau. Eine ganz einfache Sprache.
Genau, genau.
Ja, lieber Sven, wir reden über China, wir reden über 50 Jahre diplomatische Beziehungen, aber wir wollen ganz besonders darüber reden, was das für das Thema Reisen bedeutet. Und da gibt es ja wirklich viel drüber zu sagen. Du und ich, wir sind noch nicht 50. Für dich und für mich ist es mehr oder weniger normal und für Jüngere sowieso, dass es diplomatische Beziehungen gibt. Das heißt, es gibt Beziehungen auf politischer, diplomatischer Ebene. Es gibt viele Handelsbeziehungen und es gibt natürlich auch den Tourismus. Also diese Beziehungen sind natürlich sehr vielseitig und haben viele, viele Ebenen. Und für uns, ich glaube, für unsere Generation ist das normal und für Leute, die jünger sind als wir, da gibt es ja ein paar, ist das völlig selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Also man nimmt es so als selbstverständlich hin. Also ich bin damit aufgewachsen und natürlich gibt es diplomatische Beziehungen zwischen Ländern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es das nicht geben könnte. Und für uns ist das vollkommen normal und hoffen wir, dass es weiter normal bleibt. Aber definitiv wollen wir ja über das Reisen reden. Und darüber, wie sich das Reisen in den letzten Jahren in China entwickelt hat. Und das ist ja genauso wie das Land wirtschaftlich einen Riesensprung nach vorne gemacht hat, ist es ja auch in der Reisebranche so. Also wie viele Leute jetzt reisen in China, wie viele Leute jetzt aus China hinaus nach Europa, nach Amerika reisen. Wir alle haben es ja gesehen vor der Pandemie, wie gerne sie andere Länder bereisen und erkunden. Und ja, über die Entwicklung in China wollen wir ein bisschen reden, denn du hast ja auch lange in China gelebt. Wie viele Jahre waren das nochmal?
Soll ich es wirklich
nochmal
sagen?
Vielleicht wissen es einige Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht. Du kannst ja gleich nochmal sagen. Du hast ja lange in China gelebt und du warst ja dann tatsächlich auch Teil dieser Entwicklung, oder? Du hast ja in deinem Alltag miterlebt, dass es jetzt Handys immer wichtiger werden, dass es überall Internet gibt. Selbst auf den höchsten Berg in der tiefsten Schlucht ist trotzdem noch Handyempfang in China möglich. Wie war das, als du da gelebt hast? War das eher so eine Belastung, weil es so schnell ging? Oder kriegt man das gar nicht mit? Ist es normal, dass alles so schnell geht? Ist es eher auch so, ey, jetzt ist mein Leben leichter, weil ich sag jetzt was, irgendwas mit dem, alles mit dem Handy bezahlen kann? Wie ist das? Wie hast du das vor Ort erlebt?
Also, nehmen wir mal einen Gang zurück ein. Ich habe 10 Jahre dort gelebt. Bin aber schon seit einigen Jahren wieder in Deutschland, wie du, wie vielleicht auch unsere Hörer und Hörer wissen. Und ich glaube, wenn man in einem Land lebt, in dem es schnelle Veränderungen gibt, und vor allem, wenn man länger dort ist, so wie ich, 10 Jahre, falls ich das noch nicht erwähnt
habe. Okay.
10, genau. Vielleicht erwähne ich das nachher nochmal. Dann ist es natürlich so, dass das normal ist, dass man sozusagen die Veränderungen anders mitkriegt als jemand, der 2 Jahre nicht da ist und dann wiederkommt und wo diese Kontraste viel mehr sichtbar werden. Das heißt, man ist schon ein bisschen mit drin in diesem Strom. Ich habe den Aufstieg von WeChat mitbekommen, als das ganz, ganz neu war. Das ist mittlerweile 11 Jahre her, als WeChat sozusagen seine Marktreife erhalten hat. Das war lange vor WhatsApp und ist ja im Endeffekt viel, viel mehr als WhatsApp. Also das, was Facebook bzw. Meta mit WhatsApp vorhat, also sozusagen ein Paralleluniversum mit Bezahlung, mit Bestelldiensten, mit allen möglichen Dienstleistungen, die da integriert werden sollen, das gibt es in China schon sehr, sehr lange. Und WeChat war halt von Anfang an so ein Sprachmessenger, der sehr viele Möglichkeiten hatte. Das habe ich mitbekommen, das war ein großer Schritt. Aber auch das Smartphone als solches hat in China viel schneller abgehoben als bei uns. Das war hier so eine Kuriosität, die ein paar Leute hatten. Das ging dann auch sehr schnell. Aber in China ist das ganz, ganz schnell nach vorne losgegangen mit dem Smartphone. Also viele Veränderungen und dann natürlich auch in der Reisebranche. Natürlich Tickets per QR-Code, Eingänge an Museen, wo man nicht mehr mit Bargeld bezahlt, sondern halt bargeldlos. Auch der ganze Flugverkehr, wo es dann keine Boardingpässe mehr gab, zumindest nicht in der traditionellen Form, sondern wo halt viel auf dem Handy stattgefunden hat. Alles lange, bevor das hierher kam. Also man hat schon im Sinne der Hardware, der Reisehardware schon ganz schnell große Veränderungen mitbekommen. Dann natürlich auch das, was es an Software gab und den ganzen weichen Dingen wie Handyempfang, Internet, 5G, uns jetzt schon viele Jahre, also nicht erst jetzt Lichtjahre voraus, sondern ist uns schon seit langem Lichtjahre voraus. Ja.
Was mich beeindruckt, ist halt wirklich schon die Strategie dahinter. Ich weiß noch, ich arbeite jetzt auch schon seit, ich glaube, 12 Jahren fürs Fremdenverkehr. Nee, 2008 habe ich angefangen, also 14 Jahre fürs Fremdenverkehrsamt China. Und ich weiß noch, ich glaube, so 2015, 2016 rum, als ich da auf Roadshows unterwegs war, habe ich immer gesagt, China baut in den nächsten 2 Jahren 120 Airports, neue Flughäfen.
Mhm, ja.
Wenn ich sehe, als ich das erste Mal in China war, das war zu den Olympischen Sommerspielen in Peking, gab es noch kein Hochgeschwindigkeitsnetz von Zügen. Jetzt hat China innerhalb wirklich kürzester Zeit das größte Hochgeschwindigkeitsnetz weltweit mit riesigem Abstand. Also erstmal die Infrastruktur schaffen und dann halt mit dem, mit den technischen Neuerungen mithalten. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, da kann man schon ein bisschen neidisch auch rüberschauen.
Bevor wir zu unserem ersten Gast gehen, der sehr viel über das Reisen in China erzählen kann, möchte ich auch nochmal unsere Folge mit Frank Sieren erinnern, der viel darauf geschaut hat und das auch immer noch tut und auch in unserem Podcast ein kleines Licht drauf geworfen hat, was die technologischen Veränderungen in China angeht, unter anderem Restaurants mit Roboterköchen oder Kochrobotern. Frank hat aber auch in einer seiner Kolumnen mal sehr schön beschrieben, wie jetzt mittlerweile in China schon Prototypen von Flugzeugen, die mit künstlichem Kerosin fliegen, in die Luft gehen. Während bei uns darüber geredet wird, ist das in China schon Alltag, dass Prototypen ausprobiert werden. Also da tut sich unglaublich viel und wir werden sehr viele innovative Veränderungen auch im Bereich Reisen und Transportmobilität aus dem fernen Osten zu sehen bekommen. Sehr, sehr spannende Entwicklungen.
Jetzt lass uns doch mit jemandem reden, der wirklich das Reisen von Anfang an nach China mitbegleitet hat. Denn tatsächlich, Gebeco war ja der erste Reiseveranstalter, der Reisen nach China für uns Deutsche möglich gemacht hat. Und ja, wir reden mit Thomas Bolander, Geschäftsführer von Gebeco aus Kiel.
Lieber Herr Bolander, vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie mitmachen und uns ein bisschen auch von Ihrer China-Erfahrung über die Jahre erzählen. 50 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und China. Die Flugverbindungen in den 70er Jahren waren ja eher abenteuerlich. In den 80er Jahren wurden es dann ein paar mehr Flugverbindungen. Wie sind denn die ersten Menschen, die als Touristen nach China gereist sind, dorthin gekommen?
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, wenn man die heutige modernen Flugmöglichkeiten sich anschaut. Also ich kann mal sagen, aus meiner eigenen Flugerfahrung, und so waren das auch für die meisten ersten Touristen, die da hinkamen, dass man einen direkten Flug gab es ja erstmal schon gar nicht, weil das die damalige Sowjetunion hatte keine Überflugsrechte erteilt für westliche Fluggesellschaften. Insofern war, wenn man nicht gerade zufälligerweise über Moskau flog, was die damaligen Touristen doch wenig machten, flog man unten herum, wie man so schön sagte, über den Süden und flog über die arabischen und pakistanischen und sonstige. Und mein Flug ging damals auch über arabische Länder, dann weiter nach Pakistan und von da aus dann über den Himalaya. Es war also in der Regel eine lange Anreise, ging in der Regel 2 Tage, so etwas, bis man dann endlich ankam. Es gab auch wenige Flughäfen, wo man überhaupt damals landen durfte und konnte, und das war hauptsächlich Peking. Und man reiste in der Regel, wenn man eine Rundreise dann machte, reiste man über Hongkong, was ja dann schon das westliche kapitalistische Ausland damals war, britische Kronkolonie, reiste man wieder aus. Shanghai, wie wir es heute kennen, die ganzen großen Megaflughäfen waren ja damals alle gar nicht bekannt. Das war also eine der schon relativ schnellen Möglichkeiten, aber es gab damals auch schon so die Möglichkeit mit der Transsibirischen Eisenbahn über dem Landweg durch die ganze sozusagen Seidenstraße entlang nach Peking zu fahren. Das war noch nicht sehr viele, aber diese Möglichkeit gab es. Es ging natürlich dann über viele Tage, in der Regel so etwa eine Woche, bis man dann entsprechend am Schluss in Peking ankam. Aber der Weg ist das Ziel, sagen ja auch schon viele alte Chinesen, und insofern war das natürlich eine tolle Art anzukommen in China. Das war die frühere Form. Fliegen war noch in den Kinderschuhen, Flughäfen gab es kaum, und auch innerhalb China selbst war das Fliegen noch eine relativ abenteuerliche Unterfangen mit alten russischen Maschinen häufig, die wir da zu verwenden hatten, die nicht immer gerade die neuesten des neuesten Baus. Also es war eine ganz andere Form des Reisens, wie natürlich weltweit auch. Die Sachen haben sich ja weltweit entwickelt, wollen das gar nicht so ganz ausschließlich jetzt auf China fabrizieren, aber mit der Größe des Landes und wenn man so einmal nach China fuhr, wollte man ja doch einige sehen. Das war dann schon ein ziemliches Abenteuer, diese Strecke zu meistern. Und ich erinnere mich, ich habe selbst früher in den 80er Jahren mal eine Reise begleitet, die haben wir dann später 3 Wochen lang fast eher benannt, nicht die Höhepunkte Chinas, sondern die Höhepunkte der Flughäfen Chinas, weil wir haben eigentlich viel mehr an Flughäfen verbracht, mit Flugzeugen, die ausfielen, und dann haben wir uns an diesen Flughäfen, die ja eher so älteren Bahnhöfen glichen, haben wir uns dann dort mit Schlafsäcken hingelegt und gewartet, bis dann der nächste Flug irgendwie 2 Tage später mal kam. Also das, und wenn man das schön gemacht hatte, war das natürlich eine unheimlich tolle Form der Erlebnisse, die zusammenschweißte, aber es war natürlich wahnsinnig anstrengend, letztendlich, so eine Reise.
Aber Fliegen auch innerhalb China war damals schon üblich, oder hat man auch andere Formen? Ich meine,
Hochgeschwindigkeitszüge gab es damals noch. Fliegen war luxuriös.
Aber vielleicht Busse oder sowas?
Ja, Busse eigentlich noch ganz wenig, weil das gesamte Straßensystem, wie wir es heute kennen, mit den Autobahnen, mit den fantastischen Straßensystemen, ja, die es heute gibt, gab es damals nicht. Ne? Also fast ausschließlich nicht. Das heißt, wenn man sich in China bewegte, Fliegen war sozusagen auch Anfang der 80er Jahre Touristen oder höheren Kadern vorbehalten. Das war eine sehr privilegierte Geschichte, zu fliegen. Das waren ja, wie gesagt, kleine Maschinen, wenige Maschinen, und hat mit dem heutigen Flugverkehr gar nichts zu tun. Und Touristen als sozusagen Privilegierte, die waren ja sozusagen eine gewisse Seltenheit, und die durften dann auch schon mal fliegen. Aber wir sind auch früher, die ersten Gruppen sind auch gerne dann mal mit Eisenbahn unterwegs gewesen. Wobei auch diese Eisenbahn und das Eisenbahnsystem, das war für das große Land schon okay, aber es hat natürlich nichts mit den heutigen Highspeed-Netzen zu tun, die es heute in China gibt. Und da ist man also, ich erinnere mich, meine erste eigene Zugfahrt von Beijing nach Shanghai, und die ging halt dann über 1,5 Tage mit einer Dampflokomotive, mit vielen Halten und Übernachten, ohne Klimatisierung, in 4 verschiedenen Kategorien. Entweder gab es hartes Sitzen, das war eigentlich die Mehrheit, dann gab es hartes Schlafen, das war ein offenes Abteil mit jeweils 3 Etagenbetten übereinander, und abends wurde gemeinsam das Licht ausgeschaltet und man musste zusammen schlafen gehen. Dann gab es das für die absolut Privilegierten, das weiche Sitzen und das weiche Schlafen. Das war dann das Nonplusultra. Mit 4 Personen in einem mit Deckchen und mit Samt und so weiter. Das war dann meistens so ein Waggon, der wurde angehängt. Da durften dann so die Parteiobersten. Und wenn man ein wohlhabender Tourist war, durfte man auch damit fahren. Aber es waren lange Fahrten. Es war sicherlich mit Land und Leute unterwegs sein. Das hatte natürlich auch den Vorteil. Wenn man irgendwo abends anhielt, bevor die Nachtfahrt kam, gingen alle in Schlafanzügen raus auf die Bahnsteige. Da waren tatsächlich große Waschmöglichkeiten. Und da wurde dann gemeinsam Zähne geputzt, gewaschen. Und dann ging es wieder rein, und dann wurde noch ein Gute-Nacht-Lied gesungen. Der Osten ist rot, und dann ging es weiter.
Das ist sehr spannend, weil Gibeko ist ja ein Reiseveranstalter, der sich schon sehr früh mit dem Gedanken des Kulturaustausches und der Völkerverständigung auseinandergesetzt hat. Das steht ja auch oft im Vordergrund ihrer Reisen. Das heißt, im Endeffekt, diese Art von Begegnung, das ist ja im Endeffekt schon in ihre DNA, in ihre reiseveranstalterische DNA eingebaut. Ne? Und China war ja eine große Destination auch für Gibeko, ne?
Ja, das war im Prinzip eigentlich das, man wollte tatsächlich so aktuell wie eh und je, man wollte letztendlich nicht über jemand reden, sondern möglichst jemand auch mal kennenlernen in seiner Fremdheit, in seiner Abgeschlossenheit, wie es damals empfunden wurde und ja auch tatsächlich war. Das galt für die Sowjetunion, das galt aber eben auch gerade für die Volksrepublik China, die ja sozusagen in der Nach-Mao-Ära war das ja das erste Mal, wo außerhalb von irgendwelchen Delegation zu etwas wie die Anfänge eines normalen Tourismus möglich waren, also letztendlich Anfang der 80er Jahre. Und da waren wir tatsächlich auch mit den ersten Gruppen da. Und insofern war das ein klar reguliertes Programm. Man hatte klare Vorgaben. Aber es bot trotzdem darüber hinaus die Möglichkeit, man war ja mit chinesischen Reiseleitern, die darüber hinaus hervorragend deutschsprachige Ausbildungen hatten, war man unterwegs, die einem dann versuchten, Landleute klarzumachen. Damals war es allerdings sicherlich so, dass wenn man eine Familie oder in beispielsweise einem Ort wie Shanghai dann den beliebten Kindergarten besuchte, wo man dann mal sah, wie die Kinder toll erzogen und geschult werden, dann war das mehr das Anschauen, das Reden mit den jeweiligen Einheimischen, das war dann eher dem Zufall geschuldet, aber sicherlich damals noch nicht so wirklich gewünscht von unseren chinesischen Reiseleitern. Und da ging es eher mehr Schauen, Anschauen, Begegnen. Und aber wir kennen das auch noch, wir haben noch einige dieser Kommentierungen. Die Reisen, die dann zurückkamen, waren natürlich trotzdem sehr, sehr beeindruckt, weil sie sahen etwas und sahen ein Land und sahen Menschen, die in einem ganz anderen Umgebung, in einem ganz anderen System lernen, lachen, in die Schule gehen, zu Universitäten gehen. Und das waren riesige Erfahrungen, die man damals machte und haben sicherlich auch geholfen, dass dieses ein Bild zwischen Europa, China und Deutschland vielfältiger zu gestalten. Also das sind immer in meinen Augen diese Möglichkeiten sind wichtig, dass Menschen zueinander kommen, sich besser miteinander verstehen und nicht nur Politiker einem erzählen, wie die Deutschen zu verstehen sind oder wie die Chinesen zu verstehen sind, sondern dass man ein eigenes Bild sich machen kann.
Ja, sagen wir auch immer. Wie ist es denn heute in China zu reisen? Also Sie haben gerade ein paar Anekdoten erzählt von der früheren Zeit. Wie ist es heute? Sind diese Begegnungen sind auch noch möglich, oder?
Ja, sie sind vielfältig möglich heute, würde ich sagen, weil wenn man da den Sprung macht, das sind ja, als würde man zwei, keine Ahnung, wie viele Dekaden überspringen, also zwischen dem Reisen in den 80er Jahren, die Anfänge in die jetzige Zeit hinein, kann man fast gar nicht mehr vergleichen, weil in den 80er Jahren waren bestimmte Orte zum Beispiel nur freigegeben, überhaupt sich anzuschauen. Das waren wenige Orte, die sozusagen man ausgesucht hatte und die durfte man sehen. Ein freies Reisen im Sinne von, ich fahre jetzt einfach mal los, war in dieser Form gar nicht möglich, sondern man musste sich jeweils anmelden und musste jeweils eine ausgefeilte und dokumentierte Strecke besuchen, musste in ausgesuchten Hotels, die es dafür gab, wohnen und man hatte wenige Restaurants, wo man essen durfte. Also das ist sowas wie eine ganz andere Welt, die sich natürlich nicht nur heute, sondern auch in den letzten schon 30 Jahren, kann man sagen, vollkommen verändert hat, mit einer Liberalisierung des gesamten Systems, mit einer Veränderung der gesamten wirtschaftlichen Situation, wurde neben einer fantastischen, wirklich fast einmaligen, kann man sagen, touristischen auch Infrastruktur, was die Mobilität angeht, beste Verkehrsmittel, ob es von Auto, Bussen, über Motorrädern, über die schnellsten Züge, die besten Verkehrsmöglichkeiten und Wege
hat. Und die pünktlichsten Züge.
Und die pünktlichsten. Also das muss man ja auch sagen. Naja, vielleicht tun sie mit den Japanern noch streiten, wer pünktlich ist. Aber sie geben sich nicht viel, also wahnsinnig pünktlich. Man hat fantastische, vielfältigste Übernachtungsmöglichkeiten von der kleinen Lodge über das luxuriöste und feinste und innovativste Hotelkonzept. Man hat kulinarische Erlebnisse ohne Ende, Begegnungen mit Menschen in jeder Form möglich. Ich kann heute mir mein E-Bike nehmen und einfach eine E-Bike-Tour machen. Es gibt Wandertouren, Fahrradtouren und ich fahre einfach los. Es ist nichts vorgeschrieben. Von daher merkt ein Tourist, hat gigantisch viele Möglichkeiten. Eine Einschränkung in diesem Sinne, was gegebenenfalls durch Politik vorgegeben ist, wird ein normaler Tourist gar nicht merken, in keiner Weise merken, sondern er hat nur eine Riesenfülle von Urlaubsmöglichkeiten, vom Abenteuerurlaub über Wellnessurlaub, über Kultururlaub in jeder Form, ob alleine oder in der Gruppe, als Event. Ist toll, ist unglaublich, was man da entwickelt hat, in welch kurzer Zeit und für alle Bandbreiten.
Die Diplomatenbeziehungen, die bestehen jetzt seit 50 Jahren. Das bedeutet ja auch immer, dass man viele andere Beziehungen möglich macht, kulturelle, wirtschaftliche, die gehen alle Hand in Hand miteinander. Sie selbst haben ja auch ein bisschen China im Blut, kann man ja sagen. Sie sind ja jetzt auch schon lange in China unterwegs, eigentlich von Haus aus Sinologe, ne?
Ja, das wäre dann wahrscheinlich eine lange Geschichte, aber es ist einfach ich wollte immer nach China, das war mein Antrieb. Ich wollte nicht unbedingt Chinesisch lernen, aber Michaels Ende Roman, Lukas der Lokomotivführer, der mit Jim Knopf nach China reist, hat mich immer fasziniert, tatsächlich schon in den 70ern, und das hat mich neben vielen anderen China-Romanen, wollte ich immer mal nach Shanghai, das war mein Antrieb. Daraus wurde mein Sinologiestudium gepaart mit Geografie und Ethnologie. So kam ich dann von der Universität Tübingen nach Shanghai an die Universität und nach dem Shanghaier Studium und der Shanghaier Erfahrung dann später nach Peking, Zeiten auch, die auch politisch in jeder Weise auch in gewissen Umwandlungen begriffen waren, 89, 90, 91. Viele alte Dinge, die nicht mehr stattfanden, und die 90er Jahre, die doch geprägt waren durch viele Neuerungen, auch der Möglichkeiten zusammenzuleben. Wir waren ja damals an der Universität noch stark auf einen Campus beschränkt. Später durfte man sich auch einfach hier eine Wohnung wie sonst wo auch mieten und wohnen und leben und mit Menschen zusammen sein. Unsere Botschaft, die deutsche Botschaft, hat mir uns noch extra Lektionen gegeben, bevor wir nach Shanghai fuhren, wie wir mit Chinesen umzugehen hätten und dass wir uns bitteschön vor allen Dingen vor chinesischen Frauen hüten sollten. Wir bekamen so einen Benimmunterricht und wie wir uns also als deutsche Staatsbürger zu verhalten hatten. Das war damals noch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Also das war schon, wenn ich heute noch dran denke, schon abstrus. Aber naja, es hatte wenig auch manchmal mit Realitäten zu tun. So hat sich das Ganze entwickelt, und aus dieser Liebe auch zu der chinesischen Sprache, das muss ich schon sagen, hat sich dann auch sicherlich eine Liebe zu dem Land entwickelt. Mit all seinen Stärken und Schwächen, die es hat. Und die Kunst oder das Wissen, auch der Austausch zwischen den Universitäten, war sicherlich eine der ersten Dinge, die eigentlich dann alles andere möglich gemacht hat. Das kulturelle Austauschprogramm. Ich bin ja als einer, der innerhalb dieses DAD-Austauschprogramms zwischen der Bundesrepublik Deutschland noch und der Volksrepublik China, gab es ein gewisses Kontingent von Studenten, die durften nach China, und umgekehrt durften Chinesen nach Deutschland, nach Westdeutschland studieren. Also bin ich ein Teil dieses kulturellen Austauschprogramms letztendlich geworden. Und wir waren sozusagen dann umgekehrt natürlich irgendwo Kultur- und Wissensträger und umgekehrt auch für die Chinesen. Also von daher war es eine spannende Austauschphase. Ich habe ja mit einem Chinesen auf 8 Quadratmeter zusammengewohnt. Der hat internationale Politik studiert, ist heute ein sehr bekannter Journalist in einer bekannten chinesischen Mediaagentur, war viel im Ausland, und er selbst hat mir später erzählt natürlich, dass das Zusammenleben nicht mehr ganz freiwillig war, was die chinesische Seite anging, und dass er gewisse Aufgaben hatte, mich zu beobachten und zu dokumentieren. Aber dass es eben heute möglich ist, dass er darüber reden kann und wir heute herzlich darüber lachen, und was er da alles reingeschrieben hat, um die etwas in die Irre zu führen, das war natürlich auch toll. Also wir haben schon tolle Zeit mit unseren chinesischen Studenten erlebt. Wir haben uns gegenseitig erzählt, wie wir tanzen, was wir lachen, wie wir Spaß haben, wie wir auch miteinander Mann, Frau oder wie auch immer zusammenkommen. Und das haben sich viele Freundschaften noch aus dieser Zeit bis heute erhalten. Ich denke mich auch an andere, eine Kunstszene, die Modern Art, was heute so in aller Munde ist, chinesische Modern Art, die war damals noch sozusagen verboten. Und einer meiner Mitstudenten, Schweizer, Lorenz Helbing, war damals bei mir auch in der Fakultät. Und er hat sich damals schon sehr versteckt, damals schon für Modern Art interessiert. Und daraus ist später dann, er ist mehr oder weniger mit einer der Begründer und heute einer der größten Kenner der chinesischen Modern Art geworden, in Europa sowieso, aber auch in China, weil er verschiedene Galerien hat und einer der Promotoren der modernen Modern Art ist, die heute in aller Munde ist und damals eine eher versteckte, fast subversive Kunst beinhaltete. Also Kunst genauso wie Musik, damals 90er Jahre, 80er Jahre eher so klassische Musikensemble, die sich austauschten. 90er Jahre in Peking zum Beispiel war, wo ich eine Zeit lang im Great Wall Sheraton Hotel wohnte, war in einer Kellerbar waren so die damaligen Rock- und Jazzgrößen, die in der chinesischen Unterwelt sozusagen auch eigentlich Aufführverbot hatten, aber sie waren nichtsdestotrotz, bei der jungen Generation waren sie also ein Hit und später in den 90er Jahren wurden es dann die großen Stars. Also es hat sich sehr viel in der ganzen kulturellen Austausch entwickelt gehabt und die Touristen mit ihren Wissen und mit ihren Reisen und mit haben da sicherlich mit dazu beigetragen, gerade in diesen Zeiten, als es noch schwierig war, überhaupt an Informationen dran zu kommen.
Die Notizen Ihres ehemaligen Mitbewohners würde ich gerne mal lesen. Das ist bestimmt sehr interessant.
Ja, der war in jeder Weise sehr interessant. Der war früher bei der chinesischen Luftwaffe gewesen und hatte damals an der sowjetisch-chinesischen Grenze im Grenzkonflikt, den ich damals noch gar nicht kannte, hatte der gedient, gehungert, kann man sagen. Also was der mir erzählt hat, was damals da los war. Und da gab es dann Grenzauseinandersetzungen zwischen den Russen und den Chinesen, so etwa Ende der 70er. Und aus dieser Zeit und auch früher noch, der Andi kennt das wahrscheinlich, in Peking ist ja vieles unterirdisch mit großen Bunkeranlagen versehen.
Leider nicht mehr zu
besichtigen. Leider nicht mehr zu besichtigen, ne? Gibt's gar nicht mehr, ne?
Ich habe das noch gesehen, das war einer meiner spannendsten
Aufnahmen. Ja, das so Richtung Dajalan und so weiter ging man unten runter. Das war ein spannendes Besichtigungsprogramm, auch für Touristen, ja. Aber ich keine Ahnung, sind wahrscheinlich alle verschwunden, aber das waren ja gigantische Anlagen, die gebaut wurden, um sich gegen einen russischen Atomkrieg, Nuklearkrieg
zu machen. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Blick in die Zukunft. Im Moment sind Reisen nach China leider nicht möglich, aber wir hoffen ja doch, dass es bald ändert. Was ist denn geplant bei Gebeco für zukünftige China-Reisen? Oder wie sieht man im Moment die Entwicklung bei Gebeco, was China betrifft?
Naja, wir machen gerade unsere Reisen und sozusagen Kataloge weltweit gerade für nächstes Jahr fertig und wir werden auch für China, fühlen uns ja nach wie vor als die unter einem großen China-Experten seit über 40 Jahren. Wir haben ein ganzes Spektrum von tollen Studien- und Erlebnisreisen auch fürs nächste Jahr im Programm. Die werden wir entsprechend auch so ausschreiben. Die finden heute, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit einer sehr gehobenen Form von kulinarischen, von Hotellerie und Beförderungsmöglichkeiten. Wir gehen gerade bei China, weil wir ja auch mit als nachhaltig zertifiziertes Unternehmen unterwegs sind seit 12 Jahren, sind wir gerade mit China, haben wir uns vielfach von Fliegen innerhalb Chinas verabschiedet und versuchen Reisen eigentlich quasi nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich mit der Eisenbahn dann anzubieten, die darüber hinaus wesentlich neben klimabewussten Reisen, aber vor allen Dingen auch viel effizienter sind. Man spart sich viele Wege und Strecken und ist direkt in den Stadtzentren in der Regel drin. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit, hohe Verlässlichkeit. Von daher, also Reisen werden ganz anders. Sie werden mehr auf dem Boden. Wir wissen ja auch selbst, dass wir selbst auch und viele Touristen gerne lieber am Boden oder mit der Eisenbahn unterwegs sind, um ein Land auch zu erleben und nicht nur die ganze Zeit in Flughäfen und in irgendwelchen Flugzeugen zu sitzen. Man möchte ja sozusagen ein bisschen mehr mitkriegen, was so im Land los ist und das kriegt man sicherlich bei Eisenbahnfahrten mehr. Also verstärktes, nachhaltigeres Reisen, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, Ansonsten die ganze Bandbreite von Tibet-Reisen über die großen China-Reisen. Natürlich darf der Yangtze Kiang nicht fehlen, der nach wie vor einer der großen Klassiker ist mit der Kreuzfahrt durch die drei Schluchten. Aber es gibt natürlich immer wieder auch diese Wander- und Radreisen, die man früher ja gar nicht machbar waren in der Form, die heute sich gerade bei einer jüngeren Reisegeneration große Beliebtheit erfreut. Man will einfach ein bisschen aktiver unterwegs sein und über diesen Weg dann in mehr ländlichen Regionen dann auch ein bisschen mehr außerhalb der Großstädte wieder mehr mit Land und Leuten auf dem Land zusammenzukommen. In den Städten habe ich das ganze Spektrum von Unterhaltungsmöglichkeiten. Das ist natürlich bei gerade jungen Reisenden auch riesig gefragt. Aber so auf dem Land, da kann ich dann tatsächlich sozusagen manchmal dieses sogenannte frühere China manchmal wieder so entdecken. Die Bauern auf dem Reisfeld, die alle gerne suchen und irgendwo in einem netten Teehaus sitzen und die Zeit an sich vorbeigehen lassen und so weiter und eine gute Nudelsuppe mal später essen. Also die Langsamkeit des Reisens stellt sich sicherlich mehr auf dem Land ein. In den Städten geht ein High-Speed-Tempo ab, was natürlich auch faszinierend ist, aber was einfach zwei Dynamiken sind.
Ja, ich muss wirklich sagen, am Anfang haben mich in China vor allem die Großstädte interessiert, einfach die Energie, die Power, die Schnelligkeit. Mhm. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt nach China reisen würde, würde ich immer das Land bevorzugen. Also ne, so weit wie möglich in den Westen, weg von der Ostküste. Weil da findet man halt diese Szenarien noch, die sie gerade beschrieben haben. Wunderschön, ja. Hoffentlich bald wieder, oder?
Ja, wir freuen uns, wenn es hoffentlich bald wieder so früh wie es geht losgeht. Die Infrastruktur ist da, an dem hängt es nicht. Die Lust der Gäste, der Deutschen auch China kennenzulernen, als so irgendwie so als intellektuelles Brudervolk, habe ich das öfter so beschrieben. Ne? Man kennt ja, oder wenn man das chinesische Wort für Deutschland, Deguo, das Land der Tugendhaften. Also es gibt ja einfach einen wirklichen großen Respekt zwischen den, auch auf dem intellektuellen Niveau, Kultur, vorhin angesprochen, zwischen chinesischer und deutscher Kultur. Und neben der faszinierenden Natur ist das, was immer viele Leute doch immer wieder angezogen hat, auch aus dem Westen. Und das Bedürfnis, dieses Land und die Menschen da kennenzulernen in all seinen Facetten, ist, glaube ich, ungebrochen riesig. Und durch diese modernen und tollen Möglichkeiten eigentlich unglaublich vielfältig, wie ich kaum ein anderes Land kenne. Von daher denke ich, Glückwunsch derjenigen, die damals die deutsch-chinesische diplomatischen Beziehungen auf den richtigen Weg gebracht haben und damit wir heute über sowas reden können.
Sehr schönes Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich bei Thomas Bolander, Geschäftsführer von GBCO Reisen. Vielen Dank fürs
Zuhören. Dankeschön, auch umgekehrt.
Vielen Dank.
Ich höre immer so ein bisschen neidisch zu, wenn ich mit Leuten rede, die so die Anfänge des China-Reiseverkehrs so mitgemacht haben. Das wäre echt so ein China, was ich auch sehr, sehr gerne gesehen hätte, gern mal miterlebt hätte und mir angeschaut hätte. Wie gesagt, 2008 war ich zum ersten Mal in China und ich hätte das gerne auch gesehen. Und da gucke ich immer so ein bisschen neidisch drauf, aber naja.
Aber selbst die Veränderungen seit 2008 sind ja schon enorm.
Ja, genau.
Also
ja.
Was sich seitdem getan hat, also da liegen schon Welten dazwischen, zwischen dem, was jetzt ist und was damals war.
Genau. Und wir haben ja jetzt die deutsche Version gehört und ich fände es ja auch irgendwie mal ganz spannend, die chinesische Version davon zu hören, wie es war, diese Anfänge in China mit zu erleben und auch mit zu prägen.
Ja, und heute sprechen wir auch mit Hao Fu vom Reiseveranstalter Bavaria Fernreisen, der uns ein bisschen darüber erzählen wird, wie die Deutschen als Reisende aus dem Quellmarkt Deutschland in China aufgenommen wurden. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Lieber Hao, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Thema ist eigentlich 50 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und der Volksrepublik China. Aber wir wollen ja nicht über Politik reden, wir wollen über Tourismus reden. Und seitdem ich denken kann, bist du ja, Bestandteil des China-Tourismus ist hier in Deutschland. Erzähl mal, wie war das am Anfang, der Tourismus in China? Wie lief das da ab? Kannst du dich an deine ersten Reisen erinnern?
Hi, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, mit euch zusammen über die Entwicklung des Tourismus in China zu besprechen. Ja, sehr verständlich, kann ich mich daran erinnern. Das war so eine Sache wie von gestern. Ich bin, wie ich so zurückblicke, seit 1982 dabei in China. Bin im Jahr 1986 nach Deutschland gekommen. In der Zeit von 82 bis 86 habe ich in China im Tourismusbranche gearbeitet. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich damals, als ich mein Studium fertig habe, nach dem Studium habe ich sofort angefangen. Wir haben uns so gefreut, wenn wir deutschen Touristen in meiner Heimatstadt, wo ich lebe, treffe, mit dem irgendwas auf Deutsch sprechen zu können. Haben wir manchmal, wenn wir keine Gruppen haben, auf der Straße gewartet, in der Park, vor einem Hotel. Es gab damals nicht so viele Hotels, so mit Sterne schon mal gar nicht. Es gibt nur bestimmte Hotels, wo ausländische Touristen untergebracht werden können. Da haben wir vor der Tür gewartet, weil wir als chinesische Bürger dürfen wir in den Touristenhotel nicht eintreten. Stell dir mal vor. Und die Touristen kommen, wir haben solche Chance ausgesucht, mit ein paar Worte auf Deutsch auszutauschen. Hat uns sehr, sehr gefreut. Ich kann mich sehr gut erinnern an meine erste Gruppe, die ich begleitet habe. Und nachdem wir das Festprogramm am Tag alle durchgeführt haben, da fragt einer plötzlich mich, sag mal, Hau, ist es 8 Uhr, was machen wir jetzt? Hab ich gesagt, schlafen. Ja, wie, schlafen? Gehen wir noch zu einer Kneipe? Trinken wir noch was? Das kennen wir alles damals gar nicht. Eine Kneipe nach dem Essen, weil für chinesische Verhältnisse, wenn Abend ist, Feierabend, dunkel, 8 Uhr, dann geht man schlafen, ins Bett gehen. Was geht man noch trinken? Ich kenne keine eine Kneipe, wo man trinken gehen kann. Hat es so enttäuscht. Ich kann dieses Gesichtsausdruck, kann ich mich heute noch daran erinnern. Aber Sven, stell dir mal vor, heute, wenn du, ob du in Shanghai, in Peking, in Tokio, Singapur, Hongkong oder New York, du siehst keinen Unterschied.
Du hast gerade schon davon erzählt, wie ihr in Anführungsstrichen Touristen etwas gestalkt habt. Natürlich mit guten Ambitionen. Ihr wolltet lernen, ihr wolltet euch austauschen. Aber wie war denn damals so die Sicht auf Deutsche und auf Deutschland? Wie habt ihr Deutschland und auch die deutschen Reisenden denn gesehen? Und was wollten die von China sehen?
Damals, nicht viele Jahre nach der Kulturrevolution, gerade im Anfang der Phase der Reformpolitik in China, China fängt an, sich zu ändern. Man kriegt was mit vom Fernseher und was draußen ist, was auf der Welt los ist, was wir hatten. Und die junge Generation freuen sich auf frische Luft, auf was Neues. Und da ich Germanistik studiert habe, in der Zeit ein Job als Reiseleiter mit Fremdsprachekenntnisse ist das beste, beliebteste Job damals. Das heißt, wenn wir nach unserem Germanistikstudium, das allererste ausgesuchte Job ist ein Reiseleiter, weil da hat man die meisten Chancen, um mit Ausland zu tun, mit ausländischen Touristen zu tun. Da ich mit Germanistik zusammen verbunden bin, natürlich habe ich sehr gerne auf die deutsch sprechende Ausländer erwartet und es hat mich sehr gefreut, mit Deutschen, Österreicher damals auf Deutsch unterhalten zu dürfen, zu können. Wir als junge Generation damals wussten nicht sehr viel von der Welt. Die Welt war offen für uns und kam vieles rein. Damals am meisten, mit dem wir uns beschäftigt haben, war Fußball eigentlich. In den 70er, 80er Jahren, wo Deutschland Beckenbauer war, ein großer Name in China. Jeder kennt das. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir mit den ersten Touristengruppen überall in China waren, die meisten normale Bürger, Kinder, unsere Gruppen angesprochen haben, alle immer nach Beckenbauer aufgerufen.
Also ein deutscher Kulturbotschafter in Beckenbauer.
Genau, 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 ja, ja. Natürlich interessieren die jungen Leute, wie lebt ihr denn da in Deutschland? Was ist das in Deutschland? Was haben wir hier? Wie zum Beispiel, ich habe eben erwähnt, wir junge Generation damals in Anfang der 80er Jahren, es gibt nicht viel Hotels. Es gab keine klimatisierte Busse. Es gab wenig Flüge, so Flugmöglichkeiten. Es gibt nur für Touristen oder Leute in China mit bestimmter Certification dürfen fliegen, darf ein Flugticket kaufen. Du musst dich beweisen, was du bist, darfst ein Flugticket kaufen. Und wir sind sehr oft mit unseren Gruppen, weil die Touristenhotels voll waren, in Gästehäuser übernachtet. Dann war das Gasthaus, wo wir übernachten mit den Touristen, war total zu. Da dürfen normale Menschen nicht eintreten. Am Abend, die dürfen nicht rausgehen. Es stand überall in der Stadt, wenn man ein bisschen nach weit nach draußen gehen, ein Schild, Ausländer ohne besondere Genehmigung dürfen hier nicht durchgehen, nicht passen. Stell dir vor, das war eine ganz andere Welt. Nach so vielen Jahren, so 50 Jahren Reformpolitik in China, nachdem ich 40 Jahre in der Tourismusbranche tätig bin, wenn man heute guckt, wenn man zurückblickt, das ist eine ganz andere Welt. Die junge Generation heute, die kennt das alles nicht mehr. Und die junge Generation wollen das auch nicht so gerne, so genau wissen, was damals war.
Das ist wirklich hochspannend, was du von der Vergangenheit erzählst. Aber lass uns mal den Jetztstand irgendwie ein bisschen anschauen. Jetzt habe ich öfters mal das Gefühl, dass wir Deutsche, ich auf jeden Fall, neidisch nach China gucken, was da halt gerade im Online- und im digitalen Bereich möglich ist. Also da ist China Trendsetter weltweit und uns doch einige Jahre voraus. Was erwartet den deutschen Reisenden, wenn er jetzt nach China kommt?
Das ist gerade das, ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, das, was das wirkliche China und was das in China in den vergangenen, sagen wir mal, 10, 20 Jahren wirklich passiert war, Welt darzustellen, unsere Kunden zu informieren. Viele Reisende, viele Touristen, die Lust und gerne nach China reisen, viele wissen gar nicht, was in China wirklich ist momentan. Viele gehen nach China noch hin. Aha, ich habe China noch ganz anders vorgestellt. Viele stehen in Shanghai am Bund, gucken auf die Hochhäuser. Die sind so erstaunt, mit so einem Auge. Die sagen, wir haben China ganz anders vorgestellt. China ist ein digitales Land geworden, was man eigentlich von hier aus kaum vorstellen kann, was heute ist. Die junge Generation, die sind mit Internet, mit Handy, mit alle Apps, was man mit Internet, mit Handy zu tun, erledigen kann, viel, viel weiter. Weil ich in meinem Alter, ich gehe nach China und ich komme vieles nicht nach. Ich muss vieles lernen, was in China heute das normale digitales Leben ist. Wie zum Beispiel in China, man hat heute gar keine Portemonnaie am Körper, man hat kein Geld. Braucht man keine Münze, keine Geldscheine. Mit einem Handy kann man alles erledigen. Man kann, wie zum Beispiel, wie man ein Zugticket kauft, man kann online reservieren, man kann mit Personalausweis, mit Handy scannen, alle durch. Man braucht gar nicht mehr die Fahrkarte auszudrucken, so wie früher auf dem Bahnhof am Schalter so gegen Schlange, eine Fahrkarte ausdrucken zu lassen und zu bezahlen. Und das kann man alles digital mit dem Handy erledigen. Daher ist es auch interessant, wir sprechen von Deutschland, China, China, Deutschland. Unsere Kunden nach China reisen, das durchschnittliche Alter sind älter als chinesische Kunden, die von China raus nach Europa reisen, nach Deutschland reisen. Die junge Generation, die neue Reiche, die sogenannte, die nach Europa reisen, die meistens junge Generation, die sind vielleicht 30, 40 Jahre. Unsere Kunden nach China reisen vielleicht 50, 60 oder noch mehr Jahre. Die chinesische Generation, die können auch heute alles digital erledigen, Online-Reservierung, alles machen, was man macht. Es wirklich gigantisch schnell geht, was unsere Touristen nach China gehen, heute noch vieles angewiesen auf Reiseveranstalter. Daher sage ich immer, China war eine Zeit lang ein ideales Land für Gruppenreisen. Heute für deutsche Touristen nach China immer noch. Ob man sehr viel Sachen mit digital, online, im Internet erledigen kann, aber die meisten Kunden, die nach China reisen, die reisen doch gerne in einer Reisegruppe mit einer deutschen Führung.
Sven hat eben schon angedeutet, dass China in vielerlei Hinsicht Deutschland voraus ist. Ich würde sogar sagen, dass China in vielerlei Hinsicht, ich sage das mal mit Anführungsstrichen, eigentlich als Reisedestination, vor allem als modernes Reiseland, was natürlich auch viele traditionelle Aspekte und tolle Landschaften vorweisen kann, eigentlich sehr sexy ist. Und das sage ich in Anführungsstrichen. Das ist ein sehr, sehr attraktives Reiseland. Du hast aber gerade gesagt, dass vor allem viele jüngere Chinesen gerne nach Deutschland kommen, wobei ich Deutschland jetzt auch nicht zwingend als sexy Reiseland ansehe. Also tolles Reiseland, aber nicht zwingend sexy, in Anführungsstrichen. Wie erklärst du dir das, dass China
noch nicht als so ein attraktives und sexy Reiseland angesehen wird aus Sicht der Deutschen und doch eher für, in Anführungsstrichen, ältere Menschen, ich gehöre ja auch dazu, mittlerweile mit fast 50 Jahren, und halt für Gruppenreisen attraktiv ist. Ja. Warum ist da nicht so ein Run auf China als junge Reisedestination, die China ja zweifellos ist?
Das ist ein großes Problem, weil die jüngere Generation in den jungen Jahren, die reisen, das erste ausgewählte Reiseland ist natürlich nicht China, sondern woanders, in der Amerika oder andere Land. Das ist das, was wir, das moderne China, mehr auf dem deutschen Markt vorstellen sollen. Es ist unsere Aufgabe, ich denke, ich appelliere auch an alle Behörden, die in dem Tourismusbranche tätigen, mehr China, mehr modernes China, das heute China auf dem deutschen Markt vorstellen, präsentieren. Und viele junge Menschen wissen es gar nicht, was das ist. Ich kenne sehr viele junge Leute, die in der Studienzeit mit einem Austausch nach China gegangen sind, in China ein paar Jahre und eine kurze Zeit gelebt haben, mit einer jungen Generation in China befreundet sind und das moderne China heute erlebt haben. Wenn die wieder zurückkommen, die sind alle so von dem Land, faszinierenden Land, festgebunden, ist für diejenigen, die noch nicht in dem Land waren, die sehen das so fremd, etwas weit fremd. Und deswegen, ich weiß es auch nicht, aber man muss irgendwie das moderne China, das heutige China mehr auf dem deutschen Markt vorstellen, präsentieren, dass ihr mehr Menschen das, was in China heute passiert ist, mehr wissen und mehr Möglichkeit haben, kennenzulernen.
Hao, letzte Frage für dich. Dein Lieblingsort in China oder dein Geheimtipp für China, was würdest du mir empfehlen?
Du meinst als Reisegruppe oder individuell?
Für dich, was ist dein Lieblingsort? Wir waren jetzt alle länger nicht mehr in China. Wo würdest du am liebsten sofort wieder hinreisen in China, wenn wir morgen losfliegen könnten?
Ich muss mal ehrlich sagen, was mir in den vergangenen 3 Jahren, wo ich nicht nach China gehen konnte, fehlt, ist das Essen.
Kann ich nachvollziehen.
Chinesen nach Europa kommen oder Deutschland, alle sagen, das Essen ist in Deutschland ist langweilig. Schmeckt nicht. Wenn wir nach China gehen, die chinesische Küche im Vergleich mit der deutschen Küche, was, du weißt ja doch, wenn man als mit einer Küche gewachsen, aufgewachsen ist, man vergisst das nicht. Und das fehlt mir, wenn man im anderen, woanders auf der Welt lebt. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in Europa, in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich nach China gehe, ich suche immer, egal wo ich bin, welche Stadt, nur meine Lieblingsküche. Es gibt in der Nähe immer eine bestimmte Küche, wo ich gerne jederzeit hingehe. Wenn wir morgen loslegen können, fliegen wir nach China. Nach der Ankunft, das allererste, was ich tun werde, suchen wir gemeinsam eine gute Küche aus, ein gutes Restaurant, geben wir uns schönes Essen.
Ich bin dabei.
Egal wo, Hauptsache China, Hauptsache authentisches chinesisches Essen. Ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich bei Hao Fu für das wirklich interessante Gespräch. Dankeschön. Sven, unsere China-Reise ist definitiv nicht zu Ende, aber diese Staffel des Ni Hao China Podcast mit Sven Meyer und
Andi Jans,
der 10 Jahre in China gelebt hat,
genau.
Die geht hiermit zu Ende. Hat mir viel Spaß gemacht. Und was irgendwie Schönes an dieser Serie ist, dass wir als, ich sag mal in Anführungsstrichen, alte, auch wenn wir noch nicht 50 sind, so wie die diplomatischen Beziehungen, wir als alte China-Hasen immer irgendwie noch was dazulernen. Und es ist immer wieder schön, über dieses tolle Reiseland zu reden. Für mich wirklich eins der schönsten und abwechslungsreichsten Reiseländer der Welt. Ein Kontinent in ein Land verpackt, unglaublich vielseitig, mit klimatischen Zonen im Nordosten, die Finnland ähneln, und dann im Süden grenzt das Land an Vietnam. Also es ist einfach unglaublich vielseitig, und die Kulinarik, die Landschaften, die Menschen, die kulturelle Vielfalt. Also Leute, wenn dieses eure allererste Folge von hier oder China Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans sein sollte, kann ich euch nur empfehlen, hört euch die anderen Folgen an. Man kann viel mitnehmen, viel lernen, und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
Andi, das war ja ein wunderschönes Schlusswort. Dem habe ich ja fast nichts hinzuzufügen, ne? Also ich könnte mich jetzt nur wiederholen, China ist vielfältig. Reist hin, seht es euch mit eigenen Augen an. Mir bleibt nur Dank zu sagen an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an all unsere Gäste. Und ja, wir hoffen, euch bald mal wiederzusehen in China, auf einem China-Event. Und
oder auf dieser Welle.
Oder auf dieser Welle. Das wäre natürlich auch ganz schön. Ja?
Selbe Stelle.
Lieber Andi, Shaijian.
Shaijian.